Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wie kann die Rente finanziell so aufgestellt werden, dass sie für alle reicht? Eine mögliche Antwort kommt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Es schlägt vor, wohlhabende Rentnerinnen und Rentner sollten für Ärmere mitbezahlen durch einen sogenannten Boomer-Soli. Das Ziel, die jüngere Generation nicht stärker zu belasten. 1962 kamen auf einen Rentner rechnerisch etwa 6 Beitragszahler. 10 Jahre später waren es noch rund 4. Mittlerweile sind es nur noch 2 Beitragszahler. Warum das so ist, wird deutlich an der Altersstruktur in Deutschland. Unsere Gesellschaft wird älter. Und die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Boomer, gehen jetzt nach und nach in Rente.
Mit den Babyboomern geht eine Generation in Rente, die relativ häufig Brüche in der Erwerbsbiografie erlebt hat, also Arbeitslosigkeit. Dadurch haben viele von ihnen im Alter recht wenig Geld zur Verfügung. Das DIW warnt vor steigender Altersarmut, zumal das jetzige Rentenniveau nur bis 2031 garantiert werden soll.
Das heißt, Menschen, die angewiesen sind auf die gesetzliche Rente für die Sicherung ihres Lebensstandards, die laufen auf eine unsichere Zukunft zu. Ja. Es ist nicht klar, dass das Rentenniveau später so hoch bleibt, damit es nicht zu mehr Altersarmut kommt.
Das DIW schlägt daher einen Boomer-Soli vor, eine Extraabgabe von 10% auf alle Einkünfte im Alter über 1.000 Euro. Dieses Geld würde an ärmere Rentner verteilt werden. Damit soll das Einkommen für das Fünfte mit den geringsten Renten relativ stark steigen, um 10%. Für das nächste Fünfte um 2,3%. Die Mehrheit der Rentner hätte weniger. Für die Mitte hieße es minus 1%, minus 2,5% für das nächste Fünfte und für das obere Fünfte minus 3%. Kritik am Boomer-Soli kommt von anderen Wirtschaftswissenschaftlern.
Für das grundlegende Problem der Rentenversicherung, dass wir mehr Alter haben und weniger Junge, leistet dieser Vorschlag absolut überhaupt keine Lösung. Und da muss man irgendwie entscheiden, sind es eher die Rentner oder sind es eher die Beitragszahler, die Kosten der Alterung zu leisten haben.
Und rechtlich stünde die Idee womöglich auf wackeligen Füßen.
Nach dem Konzept soll das eine sogenannte Sonderabgabe werden, also eine Abgabe, die nur eine bestimmte Gruppe zahlen muss. Sowas geht nur ausnahmsweise und die verfassungsrechtlichen Hürden, die sind durchaus hoch. Aus meiner Sicht wäre es nicht banal, dieses Konzept rechtssicher zu regeln.
Das DIW wirbt für seinen Vorschlag, denn dieser würde die jüngere Generation nicht belasten.
Wie ein solcher Boomer-Soli im Detail aussehen könnte und welche weiteren Maßnahmen die Rentenbeiträge stabilisieren könnten, dazu gleich nach dieser Sendung auf Tagesschau 24 ein Interview mit Maximilian Blesch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vergangene Woche ist der Bundestag in die Sommerpause gegangen. Die Gesetzgebung ruht also. Die Bundesregierung hält aber weiter wöchentlich ihre Kabinettssitzungen ab, so auch heute. Nach etwas mehr als 2 Monaten der Regierung Merz stellt sich die Frage, was Schwarz-Rot bislang erreicht hat. Die Versprechungen zu Beginn waren jedenfalls groß.
Dichte Gewitterwolken über dem Reichstag in Berlin. Dabei sollte es doch bis zum Sommer stimmungstechnisch aufklaren. Zumindest hat der Bundeskanzler das in seiner ersten Regierungserklärung vor 2 Monaten versprochen.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran.
In einem Sofortprogramm hatte das Kabinett 60 Punkte aus dem Koalitionsvertrag festgehalten, die mit Tempo umgesetzt werden sollen. Bei manchen Themen hakt es. Die Stromsteuersenkung für alle zum Beispiel ist erstmal vom Tisch. Vieles wurde aber schon umgesetzt. So hat der Bundesrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause unter anderem dem Investitionsbooster zugestimmt. Außerdem der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte und der Verlängerung der Mietpreisbremse. Gesetze, die möglichst schnell erarbeitet wurden.
Gleichzeitig muss die Koalition natürlich aufpassen, dass sie nicht in die gleiche Falle tappt wie die Ampel, nämlich in einem hohen Tempo Gesetze verabschiedet, die dann wieder korrigiert werden müssen.
In der Wirtschaft ist ein Stück weit Optimismus zurückgekehrt, trotz drohender US-Zölle. Experten rechnen für das kommende Jahr mit einem Wachstum von 1,7%, auch weil Schulden gemacht werden.
Mit den 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur und den Verteidigungsausgaben und auch mit dem Investitionsbooster hat die Bundesregierung ein starkes Signal gesetzt. Und da wird viel Hoffnung drauf gesetzt. Da ist ja noch kein einziger Euro geflossen. Da ist ja noch nichts passiert. Und das wird jetzt die Herausforderung sein. Kann man diese Erwartung erfüllen?
Im Sozialbereich stehen große Aufgaben an. Ein Rentenpaket soll Ende August beschlossen werden. Zudem drohen steigende Beiträge zur Pflegeversicherung. Bisheriger Ansatz, mehr private Vorsorge, sonst wenig Konkretes. Sozialverbände kritisieren, dass zu wenig passiert.
Da fordern wir als Sozialverband wirklich, dass es Reformen gibt, die tiefgreifend sind und eben nicht vor allem die Idee, dass Menschen noch mehr selbst bezahlen sollen. Das ist gerade für Menschen mit sehr wenig Geld leider nicht möglich.
Für Reformen braucht es Vertrauen. Deshalb ist es entscheidend, wie es in der Koalition nach der gescheiterten Verfassungsrichterwahl weitergeht. Dieses Gewitter zum Start der Sommerpause hängt nämlich weiter über dem politischen Berlin.
Eine gewaltige Rauchsäule steigt in Damaskus vom Hauptquartier der syrischen Armee auf. Mit massiven Luftschlägen hat sich Israel heute in den eskalierenden innersyrischen Konflikt eingeschaltet. Hintergrund sind die seit Tagen andauernden Gefechte in der südlichen Provinz Suweida. Dort kämpfen militante Islamisten und syrische Regierungstruppen gegen die religiöse Minderheit der Drusen. Israel versteht sich als Schutzmacht der Drusen und greift deshalb militärisch ein. Aktivisten berichten von mehr als 200 Toten seit Beginn der Kämpfe.
Eskalation im Süden Syriens, die Stadt Suweida, in dieser Woche ein Schlachtfeld. Zerstörung, Leichen am Straßenrand, Scharfschützen in Wohnhausblocks, heftige Gefechte zwischen drusischen und sunnitisch-islamistischen Milizen. Diese werden von Syriens Regierungstruppen unterstützt. Drusische Führer beschwören seit Tagen den Widerstand. Wir als Syrer müssen aufstehen und uns gegen Erniedrigung und Entwürdigung wehren. Andernfalls drohen uns und unseren Kindern Jahrzehnte der Demütigung. Die religiöse Minderheit der Drusen pocht seit Jahren auf eine gewisse Autonomie. Schon unter Langzeitherrscher Assad begehrten sie auf. Auch dem neuen Präsidenten Ashara misstrauen viele Drusen, bezeichnen ihn als Islamisten im Anzug. Unterstützung kommt aus Israel. Drusische Glaubensbrüder aus dem Nachbarland überqueren die Grenze. Aus der Luft bombardiert zudem das israelische Militär Stellungen und Gebäude der syrischen Regierung. Heftige Einschläge unter anderem im Verteidigungsministerium mitten in Damaskus. Diese Reporterin erlebt Israels Angriffswelle live auf Sendung. Einwohner in Damaskus demonstrieren gegen Israel und gegen die syrische Regierung. Dieses Regime ist doch gleich wie das Assad-Regime. Nichts hat sich geändert. Aus Suweida am Nachmittag zu hören, brüchige Waffenruhe. Syrien droht erneut in Gewalt zu versinken.
Ein Rückschlag für das neue Syrien und Präsident al-Sharra. Es gelingt ihm nicht, das Land zu einen und ein Gewaltmonopol herzustellen. Im Gegenteil, viele Minderheiten fühlen sich nicht geschützt. Und den wiederholten Luftangriffen Israels hat al-Sharra militärisch nichts entgegenzusetzen.
Insgesamt 2 Billionen Euro. Auf diesen Betrag will von der Leyen's EU-Kommission den langfristigen Haushalt aufstocken. So sieht es der Entwurf für den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen vor. Das ist die Finanzplanung der EU für die Jahre 2028 bis 2034. Es wäre eine deutliche Steigerung um 2/3 des bisherigen Etats. Vorgesehen sind dabei höhere Ausgaben für Verteidigung und eine Reform bei der Regional- und Landwirtschaftsförderung, dem größten Etatposten.
Gleich für heute Mittag haben Bauernverbände und Lobbyisten eine erste Demo am Hauptsitz der EU-Kommission organisiert. Die Landwirte befürchten Einschnitte. Alle reden über ein starkes Europa. Du kannst nicht stark sein mit einem leeren Magen. Wenn Europa seine eigenen Lebensmittel produzieren will, muss man auch die eigenen Landwirte unterstützen. Wofür soll die EU-Kommission in Zukunft wie viel ausgeben? Drinnen präsentiert die Kommissionspräsidentin ihre Antwort ein kompliziertes Zahlenwerk. Der laufende EU-Haushalt bis 2027 1,2 Billionen Euro. Welche Bereiche, zum Beispiel Landwirtschaft oder regionale Förderung, wie viel Geld bekommen, wurde bisher für 7 Jahre im Voraus festgelegt. Das System soll sich ändern. Der Vorschlag für die neue Periode ab 2028, 2 Billionen Euro deutlich mehr. Und Förderprogramme sollen flexibler vereinfacht werden. Es ist strategischer, flexibler, transparenter. Wir investieren mehr in unsere Fähigkeit zu reagieren und in unsere Unabhängigkeit. Mehr Geld auch für Verteidigung und Sicherheit. Im EU-Parlament stoßen die Vorschläge, wie das Geld in Zukunft vergeben werden soll, auf scharfe Kritik.
Der Vorschlag der Kommission bedeutet eine Entmachtung des Europäischen Parlaments. Die Kommission will mit den Mitgliedstaaten alleine über den Haushalt verhandeln, in bilateralen Abkommen. Das Parlament hat keine Kontrollrechte mehr.
Die EU-Kommission will auch für zusätzliche Einnahmen sorgen, zum Beispiel durch eine neue Abgabe für große Unternehmen. Doch auch das ist, wie vieles, umstritten. Bis sich Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten geeinigt haben, dürften 2 Jahre vergehen.
In der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen dem RBB und seiner früheren Intendantin Schlesinger haben beide Seiten Teilerfolge erzielt. Wie das Landgericht Berlin entschied, muss der RBB Schlesinger für den Januar 2023 ein Ruhegeld von 18.300 Euro zahlen. Sie hatte zunächst nur für diesen Monat einen Anspruch geltend gemacht. Das Gericht stellte allerdings auch mehrere Pflichtverletzungen Schlesingers fest. Demnach muss sie dem Sender im Zusammenhang mit der Nutzung von Dienstwagen sowie Reisekosten 24.000 Euro zahlen. Im Streit um Boni-Zahlungen entschied das Gericht für Schadensersatzansprüche des RBB gegen die frühere Senderchefin, ließ aber deren Höhe zunächst offen. Darüber werde später entschieden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Seine Uraufführungen waren legendär, oft begleitet von Skandalen. Nun ist der Theaterregisseur Klaus Peymann gestorben. Nach längerer, schwerer Krankheit in Berlin, wie aus seinem Umfeld bekannt wurde. Peymann wurde 88 Jahre alt. Er hatte als Intendant große Theater geleitet, unter anderem das Wiener Burgtheater und das Berliner Ensemble. Mit seinen Inszenierungen wollte er immer auch politische und gesellschaftliche Diskussionen anstoßen.
Die Bühne war sein Leben, Theatermann durch und durch. Klaus Peymann liebte Dramen und Dramatik, wollte die Zuschauer staunen lassen, die Mächtigen verunsichern. Das Theater war für ihn ein Ort der Einmischung, Kunst, die die Gesellschaft beeinflusst.
Wir Intellektuellen, wir setzen Zeichen. Büchner hat Zeichen gesetzt, Brecht hat Zeichen gesetzt, Kleist hat Zeichen gesetzt, sogar Goethe hat Zeichen gesetzt. Warum sollen wir denn die Klappe halten?
Schon 1956 als Student in Hamburg gründete der gebürtige Bremer sein erstes Theater. Es folgten Engagements in Frankfurt, in Berlin und Stuttgart. Peymann machte sich einen Namen mit Erstinszenierungen zeitgenössischer Autoren deutscher Sprache wie Peter Handke und Thomas Bernhard. Die Förderung der deutschen Theaterliteratur lag ihm immer am Herzen.
Theater kann ja überhaupt nur auch von einer heutigen Literatur leben. Ohne das wäre Theater für mich überhaupt nicht möglich. Und ich halte das für vollständig pervers, verblödet und spekulativ und dämlich, dass diese ganzen anderen Regisseure und Theaterdirektoren unentwegt irgendwelche Klassiker wieder hochbügeln.
Auch das Politische in der Kunst war dem streitbaren Peymann immer wichtig. Als Direktor des Wiener Burgtheaters erschütterte er ganz Österreich mit seinen Inszenierungen. Im Berliner Ensemble sollte es so weitergehen. Es war seine letzte Bühne als Theaterleiter. Doch hier in der deutschen Hauptstadt fehlten die großen Skandale, die sein Schaffen immer begleitet hatten. Peymann beklagte am Ende, als Theatermacher sei er hier nur noch ein anachronistisches Mammut gewesen.
Wir kommen zum Sport und einem Comeback für Schwimmer Florian Wellbrock. Bei der WM in Singapur gewann der 27-Jährige im Rennen über 10 Kilometer die Goldmedaille im Freiwasser.
Florian Wellbrock hat sich nach seinem Debakel bei den Olympischen Spielen in Paris eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor dem WM-Wettkampf gab sich der 27-Jährige betont lässig und kam dann mit dem unruhigen und vor allem 30,4 Grad warmen Meer vor der Insel Sentosa am besten zurecht. Bereits nach 10 Minuten übernahm der Olympiasieger von Tokio die Führung und kontrollierte Gegner und Tempo. Am Ende der 10 Kilometer konnte der Magdeburger sich dann von seinem Dauerrivalen, Italiens Serien-Europameister Gregorio Paltrinieri, absetzen und schlug nach knapp 2 Stunden als Erster an.
Als es dann auf die letzten 100 oder 75 Meter ging, da wusste ich, okay, von hinten kommt jetzt keiner mehr, das reicht heute.
Florian Welbrock holte sich damit bereits sein 7. WM-Gold.
Er ist klein, flauschig und er kann nicht fliegen. Der Zwergkiwi. Jahrzehntelang sah es so aus, als sei der Vogel gänzlich vom neuseeländischen Festland verschwunden. Dann berichtete ein Jäger, er habe im Südwesten des Inselstaates eines der Tiere gesehen. Tagelang suchte ein Ranger daraufhin nach dem kleinen Vogel und fand ihn. Heute präsentierte die Naturschutzbehörde der Öffentlichkeit erste Bilder des kleinsten aller Kiwis. Experten sprachen von einem Wunder. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 17. Juli.
Richtung Südwesten macht sich morgen ein Hoch bemerkbar. Schauer und einzelne Gewitter im Süden ziehen im Laufe der Nacht nach Südosten. Gegen Morgen von Schleswig-Holstein und der Ostsee neue Schauer. Am Tag vor allem im Westen und Südwesten Sonne, sonst einzelne Schauer und Gewitter, die meisten davon vom Norden bis in die Mitte und im Osten. In der Nacht 17 bis 9 Grad, am Tag 18 Grad im Harz und 27 Grad im Breisgau. Am Freitag in der Südwesthälfte Sonne, lockere Wolken, sonst einzelne Schauer oder Gewitter. Im Laufe des Samstags werden im Westen und Südwesten die Wolken kompakter, örtlich Schauer und Gewitter. Am Sonntag im Westen und Nordwesten häufig Schauer und Gewitter, sonst Sonne und Wolken im Wechsel.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es um die eskalierende Gewalt in Syrien und die Angriffe Israels auf das Land. Außerdem blicken wir auf den Emissionshandel. Könnten Heizen und Tanken bald teurer werden? Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.